Einen wunderschönen guten Abend. Herzlichen Dank erneut für die schöne Musik. Herzlich willkommen zu unserem vierten Abend der Vortragsreihe vom Schatten zum Licht. Und wie jeden Abend wollen wir auch alle diejenigen begrüßen, die nicht hier bei uns sein können, sondern jetzt irgendwo auf einer gemütlichen Couch zu Hause sitzen vor dem Livestream. Auf, und ich habe das glaube ich gestern falsch gesagt, www.bibel-prophetie.ch. Und wir freuen uns, dass Sie dabei sind, und wie jeden Abend möchte ich Sie ermutigen, wenn Sie irgendwie im realistischen Umkreis von Bern sind, kommen Sie doch mal auch hier direkt vorbei, dann sehen Sie nicht nur uns, sondern wir sehen auch Sie. Und es wäre noch umso schöner. Aber wie auch immer, wir freuen uns, dass wir alle heute hier sein können, um gemeinsam, wie gesagt, das vierte Thema zu studieren, Zelten mit Gott, Leben im Einklang mit dem Universum. Wer von Ihnen würde gern einmal Gott richtig treffen? Okay, merken Sie sich, dass Sie gleich gestreckt haben. Wir kommen gleich zur Frage nochmal. Wir haben in den ersten Abenden zunächst einmal ein paar Grundlagen gelegt. Wir haben am ersten Abend gesehen, dass die Bibel vertrauenswürdig ist. Das prophetische Wort, die Bücher Daniel und Offenbarung zeigen durch ihre Prophezeiung, dass man der Bibel vertrauen kann, dass sie Gottes Wort ist. Wir haben dann über diesen Gott gesprochen, wie er ist und festgestellt, dass er immer die Liebe ist und dass die Bibel eine sehr klare und einleuchtende Erklärung gibt, warum es in dieser Welt Gutes und Böses gibt, dass es diesen großen Konflikt gibt. Und dann haben wir gestern gesehen, was Gott investiert hat, um jedem Einzelnen von uns die Gelegenheit zu geben, auf Gottes Seite zu stehen, frei zu werden von Schuld und Sünde und Scham durch das, was Jesus Christus für uns getan hat. Er ist auf die Welt gekommen, er hat ein perfektes Leben gelebt, ist am Kreuz von Golgatha für uns gestorben und hat für jeden die Möglichkeit erworben, ein freier Mensch zu sein, der mit Gott leben kann und Vergebung erfahren kann. Nun, für viele Menschen, für viele Christen ist Erlösung etwas, was vor 2000 Jahren an einem Holzkreuz geschehen ist und im Wesentlichen dort in der Vergangenheit bleibt. Wir wollen uns heute Abend die Frage stellen, inwieweit heute für mich im Alltag es möglich ist, mit diesem Gott zu leben und wie diese Erlösung, die vor 2000 Jahren auf dem Hügel Golgatha entstanden ist oder möglich gemacht worden ist, wie diese Erlösung heute für mich praktisch erfahrbar ist. Und bevor wir in das Thema hineintauchen, möchten wir auch heute Abend beten. Ich lade Sie ein, dazu mit mir gemeinsam dieses Gebet zu sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir auch heute Abend hier sein dürfen. Es ist nicht selbstverständlich, dass man sich an einem Montagabend Zeit nimmt, hier in eine Gemeinde zu kommen oder an einem Livestream zu sitzen, um über Gottes Wort nachzudenken. Aber du hast uns gerufen und dein Heiliger Geist möchte uns heute ganz entscheidende Dinge beibringen. Bitte hilf uns, dass wir dein Wort so verstehen, wie du es gemeint hast, und sprich du zu unseren Herzen. Im Namen Jesu. Amen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Es gibt Tage, da fühlt man sich wie im siebten Himmel. Man hat das Gefühl, man schwebt förmlich über der Erdoberfläche, so sehr nahe fühlt man sich Gott. Und dann gibt es Tage, die sind das genaue Gegenteil davon. Da hat man das Gefühl, man ist so richtig ausgezehrt, man ist ausgebrannt und man verschmachtet regelrecht. Man dürstet nach einer persönlichen Erfahrung mit Gott. Das ging auch den biblischen Schreibern so. Der König David, der eine ganze Reihe von Liedern geschrieben hat, von denen wir leider nur noch den Text und nicht mehr die Musik haben, in den Psalmen, der sagte mal Folgendes: Gott, mein Gott, bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Dieser Mann Gottes, der so große Wunder erlebt hat und gewaltige Dinge, die Gott für ihn getan hatte, der kannte auch dieses Gefühl, so richtig leer zu sein und irgendwie auftanken zu wollen, die Nähe Gottes zu suchen. Der nächste Satz zeigt uns die Antwort, die David gefunden hatte, die zum Leitmotiv unseres heutigen Abends werden soll. Er sagte, so schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Was war es an diesem sogenannten Heiligtum, das wir am vorigen Abend oder auch am Abend davor mal so kurz erwähnt haben, das den David so sehr begeistert hat? Warum hat der David und viele andere in der Bibel das Heiligtum als eine Art geistliche Tankstelle empfunden, wo man immer wieder geistliche Kraft auftanken konnte? Um das zu verstehen, müssen wir noch ein bisschen zurückgehen in der Geschichte und an einer Stelle einhaken, an der wir gestern schon mal ein bisschen studiert haben, nämlich zur Zeit, als Gott das Volk Israel aus der Knechtschaft aus Ägypten heraus befreit hat. Wir haben gestern darüber gesprochen, wie die Israeliten über Jahrhunderte dort in Ägypten Knechte und Sklaven gewesen waren und wie Gott durch Mose eine Botschaft sandte: Israel ist mein erstgeborener Sohn, ich möchte, dass sie frei sind. Und durch das Blut des Lammes, Sie erinnern sich, nicht wahr? Sie wissen noch, wohin das Blut des Lammes gestrichen werden musste? An die Türpfosten, nicht wahr? Durch dieses öffentliche Bekenntnis zum Blut des Lammes wurden die Israeliten frei. Gott führte sie dann Richtung gelobtes Land und zum Berg Sinai. Dort in der Wüste hatte er sein Volk versammelt. Das war jetzt politisch und wirtschaftlich frei. Sie waren nicht mehr unter der Vorherrschaft des Pharao. Sie mussten nicht mehr als billige Sklaven Ziegel herstellen. Aber Gott wollte sie nicht nur politisch befreien und nicht nur ökonomisch befreien. Das Ganze war ja nur ein Symbol, ein Gleichnis für die eigentliche Befreiung, die Gott vorhatte, nämlich die Befreiung von Schuld und Sünde. Auch das Blut des Lammes an den Türpfosten war ja nur ein Symbol, nur ein Gleichnis für das, was Gott selbst in der Gestalt seines Sohnes tun würde. Und um diese Lektion zu vervollständigen, bat er das Volk, dort am Berg Sinai sich zu versammeln. Und wir lesen dort, wie er durch Mose Folgendes da dem Volk sagen ließ: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt. Also mit anderen Worten, Gott sagte: Ich habe etwas für euch getan. Ich habe euch zu mir gebracht, euch zu mir gezogen. Und jetzt habe ich etwas vor mit euch. Er sagt weiter: So sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und die Israeliten standen bestimmt mit großen Augen da. Wow, wir waren vor wenigen Wochen noch der Abschaum der Gesellschaft. Wir waren Sklaven, denen niemand etwas zugetraut hat. Und wir sollen jetzt das besondere, das ausgezeichnete Volk Gottes sein. Wir sollen ein Königreich von Priestern und Königen sein. Alles, was wir können, sind Lehmziegel machen. Gott will uns über alle anderen Völker erhöhen. Wow. Und Gott ließ ihnen ausrichten: Bereitet euch vor auf die Begegnung mit mir. Vielleicht hat Mose auch die Frage gestellt: Wer von euch möchte mal Gott begegnen? Und wahrscheinlich sind genauso viele Hände hochgegangen wie eben gerade. 3 Tage hatten sie Zeit, sich auf diese Begegnung vorzubereiten. Sie sollten ihre Kleider waschen, sie sollten sich vorbereiten, sie sollten sogar in der Ehe enthaltsam leben. Nichts sollte sie ablenken auf diese Begegnung mit Gott. Nach 3 Tagen, am 3. Tag, war es soweit. Es heißt, und es geschah, als der 3. Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofahörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Es entstand etwas, womit niemand gerechnet hatte. Es heißt weiter, und Mose führte, das ist einer meiner Lieblingsverse, und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen. Und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Was für ein Spektakel! Der Gott des Himmels kommt vom Himmel herab im Feuer auf den Berg und es donnert und es bebt und die Rauchwolken ziehen über das gesamte Gebirge und Schofarhörner ertönen. Und die Israeliten stehen davor und wissen gar nicht, was sie tun sollen, sind zittern vor, wie Espenlaub, vor lauter Angst. Und es heißt weiter, da tratet ihr herzu und standet unten am Berg. Aber der Berg brannte im Feuer bis ins Innerste des Himmels hinein. Im Original Hebräischen heißt es, bis in das Herz des Himmels. So als würde Gott das Zentrum des Himmels mit der Erde verbinden. Dieses Feuer sollte Himmel und Erde verbinden. Übrigens in der Bibel ist Feuer oft ein Symbol für Liebe. Gott wollte dem Volk zeigen, wie sehr er sich mit ihnen identifiziert. Und der Herr redete mitten, also der voller Finsternis, Wolken und Dunkel war, und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Die Stimme seiner Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, sondern vernahmt nur die Stimme. Dieser rauchende Berg, dieser ohrenbetäubende Lärm der Schofarhörner, kein Mensch weiß, woher die kamen, nicht wahr? Und das Feuer, das brannte bis in den Himmel und die klare, deutliche Stimme Gottes, man konnte ihn nicht sehen, aber irgendwo dort auf dem Berg muss er gestanden haben. Für die Israeliten war das eine unfassbare Erfahrung. Gott, der lebendige Gott, der Himmel und Erde und Meer und was in ihnen ist geschaffen hatte, der Gott ihrer Vorväter, der immer im Himmel gewesen war und dort durch Propheten gesprochen hatte, kam auf die Erde herab und kam ihnen so nahe, wie sie sich nie im Leben hatten träumen lassen. Das Feuer war so intensiv, der Klang so stark, dass die meisten von ihnen regelrecht zurückwichen. Vor lauter Erstaunen und überwältigt sein von der Macht und Herrlichkeit Gottes. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Gott hat die Lautstärke nicht abgedreht, immer noch mehr aufgedreht. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Als Gott kam, schwieg er nicht. Er hat sich nicht versteckt. Er hat sich präsentiert, wie er war. Und es heißt, und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott. Nicht euer Gott, sondern dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Und so beginnt er und erzählt diese Dinge, die wir als das Gesetz Gottes, die 10 Gebote kennen. Im Rauch, im Feuer, im Erdbeben, begleitet von ohrenbetäubendem Schofarhornklang. Und selbst Mose hat ein bisschen gezittert. Das Volk war völlig außer sich. Und als Gott nach den 10 Geboten eine Atempause macht, kriegen es die Israeliten mit der Angst zu tun. Und sie kommen zu Mose angekrochen und sagen Folgendes zu ihm. Siehe, der Herr, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen. Und wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört. Heute haben wir gesehen, dass Gott mit den Menschen redet und sie am Leben bleiben. Achtung! Und nun, warum sollen wir sterben? Sie haben gerade gesagt, wir haben ja gesehen, Gott hat mit uns geredet und wir leben noch. Deswegen haben wir Angst, dass wir sterben. Und nun, warum sollen wir sterben? Denn dieses große Feuer wird uns verzehren, wenn wir die Stimme des Herrn, unseres Gottes, noch weiterhören. So müssen wir sterben. Sie haben Angst vor der Stimme Gottes. Aber sie waren froh, als Gott sie durch das Rote Meer gebracht hatte. Sie waren froh, als Gott die Ägypter im Meer ertränkte. Sie waren froh, als Gott die Plagen sandte. Und sie waren besonders froh, als Gott die Wachteln gebracht hatte. Aber als Gott ganz nahe kam, so wie er war, hatten sie plötzlich Angst vor ihm. Und sie stellen die Frage, denn wer von allem Fleisch könnte die Stimme des lebendigen Gottes mitten aus dem Feuer reden, hören wir und am Leben bleiben? Eine rhetorische Frage. Wer unter allen Menschen könnte denn Gott zuhören? Achtung, tritt du hinzu und höre alles. Also diese 4 Verse sind voller Inkonsequenz, nicht wahr? Wir haben gehört, dass Gott mit Menschen redet und wir leben. Deswegen haben wir Angst, dass wir sterben. Und weil ja kein Mensch Gott reden hören kann und leben bleiben kann, deswegen, Mose, könntest du bitte zu ihm gehen und könntest du bitte hören, was er sagt und uns dann sagen, was er gesagt hat, nicht wahr? Auf Deutsch, was sie sagten war, Gott, hör bitte auf zu reden. Das ist uns zu herrlich, das ist uns zu groß, das ist zu existenziell, das kommt uns zu nahe. Wir hätten lieber gern einen Pastor, einen Prediger, einen Guru, einen Mose, der uns alles sagt, was wir tun sollen. Der soll mit Mose reden, der soll das alles aufschreiben. Wir tun, was er sagt. Aber Gott, komm uns bitte nicht zu nahe. Tritt du hinzu und höre alles, was der Herr, unser Gott, reden wird. Und du sollst uns alles sagen, was der Herr, unser Gott, zu dir reden wird. Und wir wollen darauf hören und es tun. Warum hatten die Israeliten solche Angst, als ihr Retter, der sie aus Ägypten befreit hatte, der für sie später sterben würde, sich am Sinai ihnen offenbarte? Warum hatten sie Furcht? Warum hatten sie Angst? Wir haben gestern schon diesen oder vorgestern diesen Vers gelesen, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott. Eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Der erste Mensch, der Angst vor Gott hatte, war Adam, nachdem er gesündigt hatte. Vor seiner Sünde rannte er auf Gott zu. Nach seiner Sünde versteckte er sich, nicht wahr, hinter dem Busch. Sünde im Herzen machte die direkte Präsenz Gottes enorm unangenehm. Die Trennung, die Sünde bewirkt, ist tiefer, als wir oft glauben. Aufgrund der Sünde können wir Gott nicht sehen. Selbst am Sinai konnten Israeliten Gott nicht sehen. Niemand hat Gott je gesehen. Auf der anderen Seite, und darüber denken wenig Menschen nach, ist die Trennung auch von Gottes Seite ein echtes Hindernis. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Mit anderen Worten, Gott möchte eine Beziehung mit uns eingehen. Er möchte, dass wir wieder mit ihm leben. Das Problem ist nur, wegen der Sünde können wir ihn nicht sehen. Wie kann man eine Beziehung mit jemandem haben, den man nicht sehen kann? Und andersrum, wie kann Gott eine direkte, innige Beziehung mit uns haben, wenn er uns nicht verstehen kann? Gut zu hören, was ich gesagt habe. Wenn Gott nicht versucht werden kann, aber wir ständig versucht sind, mit irgendwelchen Dingen zur Sünde, dann weiß zwar Gott viel besser, wann wir versucht werden und wie wir versucht werden, aber er weiß nicht, wie es ist, quasi versucht zu werden. Er steckt nicht in unseren Schuhen drin. Und es ist relativ schwierig, eine Beziehung zu jemandem aufzubauen und man kann deren Gefühle und Situationen nicht selbst nachvollziehen. Das war das Problem der Sünde. Wie würde Gott dieses Problem lösen? Nun, eines der erstaunlichsten Dinge ist, dass Gott sich nicht von den Israeliten hat abschrecken lassen. Er hat nicht gesagt, na dann lasst ihr euch in Ruhe. Gott überlegte sich, wie es trotzdem möglich sein könnte, mit den Israeliten, mit dem Volk Gottes Gemeinschaft zu haben. Und er kam auf eine ganz grandiose Idee. Es heißt in 2. Mose 25, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Er kam auf den Berg Sinai und es war für die Israeliten viel zu groß, viel zu hell, viel zu viel Liebe sozusagen, ja, viel zu viel Gesetz. Und das konnten sie nicht ertragen und Gott sagt, okay, dann komme ich einfach und zelte mit euch, baut mir ein Heiligtum, damit ich in eurer Mitte wohne, mittendrin, statt nur dabei. Dieses Heiligtum sollte nicht irgendwie gebaut werden, sondern ganz präzise als Abbild eines Vorbildes, das Gott dem Mose zeigte. Genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Ich habe am Samstagabend schon das Beispiel von der Modelleisenbahn genommen, nicht wahr? In der Modelleisenbahn ist alles im Maßstab korrekt, nicht wahr? Die Züge und die Gleise und die Bäume und die Brücken und was nicht alles da ist. Genauso sollte das Heiligtum ganz korrekt im Maßstab sozusagen, sehr, 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 sehr verkleinert, das Wesen Gottes, den himmlischen Tempel und all das, was mit Gott zusammenhängt, den Israeliten nahebringen. Dieses Heiligtum war sehr einfach von außen. Übrigens sehr klug konstruiert, transportabel, man konnte es immer mitnehmen. Gott wollte nicht, dass die Israeliten weiterziehen und dann immer sich erinnern, dort am Berg Sinai, dort haben wir Gott getroffen. Dann hätten die wahrscheinlich einmal im Jahr eine Pilgerreise zum Sinai gemacht. Nein, Gott wollte mit den Israeliten mitgehen, Schritt für Schritt durch die Wüste. Dieses Heiligtum lohnt es sich, etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Und am besten macht man das, wenn man sich mal so hineinversetzt in irgend so einen Israeliten. Machen wir das mal. Stellen wir uns vor, so ein junger Israelit, ein junger Mann, lebt dort im Lager des Volkes Israel. Welchen Namen wollen wir ihm geben? Einen hebräischen Namen? Wer hat einen Vorschlag? Hebräischer Name für einen jungen Mann in Israel? Joshua, okay, Joshua, unser kleiner Joshua, ja vielleicht, ja, einen 20-jährigen Joshua oder so. Joshua ist gerade frisch verheiratet und er lebt, sagen wir mal, hier, okay, hier lebt Joshua. Joshua hat eine Sünde begangen. Welche Sünde soll Joshua begangen haben? Eine Sünde? Er hat gelogen, okay. Joshua hat seine Frau angelogen. Hier, was muss Joshua tun? Joshua muss sich natürlich bei seiner Frau entschuldigen. Aber Joshua muss den Heiligtumsdienst in Anspruch nehmen. Er muss zum Heiligtum kommen und das nicht ohne leere, also nicht mit leeren Händen. Er braucht ein Opfertier, das stellvertretend symbolisch für seine Sünde stirbt. Das je nach Sünde oder je nach Umstand konnte das dann ein Lamm sein oder Turteltauben oder ein Ziegenbock oder ein Widder oder was auch immer. Es musste in den allermeisten Fällen ein makelloses Tier sein. Also musste sich, also Joshua hier bei seiner Herde umschauen, musste sich ein einjähriges Lamm zum Beispiel nehmen, ein makelloses, von dem er noch viel Gutes gehabt hätte. Und er musste jetzt mit diesem Lamm durch das Lager hindurch. Jetzt, wenn seine Freunde Benjamin und Daniel und wie sie alle hießen, ja, wenn die ihn jetzt gesehen haben, wie Joshua mit seinem Lamm dort Richtung Heiligtum geht, was haben die wohl gedacht? Der hat gesündigt, oder? Man konnte nur Vergebung bekommen, wenn man irgendwie öffentlich eingestand, ich brauche Hilfe. Nun, Joshua musste nicht allen Leuten erzählen im Detail, wie er gesündigt hat und wen er belogen hat und wie das war, aber er musste deutlich machen, ich brauche Hilfe. Ich muss zu diesem Heiligtum. Und so kam er dann. Das Heiligtum hatte nicht wie die heidnischen Tempel überall offene Türen, es hatte nur einen Eingang. Und dieser Eingang war immer offen. Es gab keine Öffnungszeiten, wo man wusste, ich kann ja zwischen 8 Uhr und 15 Uhr da hinkommen. Man konnte immer kommen. Aber nur durch diesen einen Eingang. Und er kam dann, unser Joshua kam mit seinem Lamm und die ging durch die Tür hindurch in den Bereich, den man den Vorhof nannte. Und dort am Vorhof, da brannte ein Feuer auf einem Altar. Und zu diesem Altar musste er jetzt gehen und auf diesem Altar sollte jetzt das stellvertretende Opfertier geopfert werden. Dazu kam jetzt ein Priester in prächtiger Kleidung, mit langem Bart und würdevollem Blick und mit einem Messer und mit einer Schale. Und jetzt musste Joshua das Lamm oder den Widder oder welches Tier auch immer es war, nehmen, seine Hand auf den Kopf des Tieres stützen und vor dem Priester bekennen, ich habe meine Frau angelogen. Das Tier hat wahrscheinlich nur ganz komisch geguckt, hatte ja nichts damit zu tun, oder? Nichts davon getan. Und er hat sozusagen symbolisch seine Sünde auf das Tier übertragen und symbolisch ging die Makellosigkeit des Tieres auf ihn über. Jetzt war die Sünde nicht mehr bei ihm, sondern auf dem Tier. Jetzt kam sein Part, das Messer musste genommen werden. Das Tier hat ihn mit großen Augen angeschaut und dann wurde mit dem Messer die Kehle des Tieres durchgeschnitten. Das Blut spritzte. Das war ein heißer Ort, da müssen Fliegen gewesen sein, überall verendende Tiere, andere Tiere, die auf ihre Schlachtung warteten und geblökt haben. Dieser Vorhof muss ein, Verzeihung, ekelerregender Ort gewesen sein. Das Blut wurde aufgefangen, das spritzte an die Kleidung, er war vielleicht selbst vom Blut bespritzt. Und ein Teil des Tieres wurde jetzt auf dem Brandopferaltar verbrannt, in gewissen Fällen bei Brandopfern dann auch das gesamte Tier. Interessant ist, dass das Feuer auf dem Brandopferaltar vom Himmel gekommen war. Es war ein Feuer, das vom Himmel auf den Altar gekommen war, genauso wie beim Berg Sinai. Und Dann wurde also dieses Blut aufgefangen in der Schale, das Fleisch wurde verbrannt, manchmal auch zum Teil noch gegessen vom Priester. Es gibt verschiedene Umstände und verschiedene technische Details, aber wir fokussieren uns mal auf das Wesentliche. Und dann musste der Priester dieses Blut nehmen des Tieres und jetzt Richtung Zelt gehen. Nun, bevor er dorthin ging, kam noch ein Waschbecken. Und dieses Waschbecken war gefüllt mit Wasser. Also der Brandopferaltar, da brannte das Feuer, aber im Waschbecken, da war Wasser. Jetzt Feuer und Wasser haben welches Verhältnis zueinander? Das ziemliche Gegenteil, oder? Feuer und Wasser. Und dort im Wasser würde sich der Priester waschen, er würde seine Kleider, seine Füße waschen, seine Hände waschen, um rein zu sein, um jetzt in das Zelt hineingehen zu können. Das tat er dann auch und verschwand vor den Augen von Joshua. Der blieb stehen im Vorhof, wo noch mehr Sünder kamen mit ihren Tieren und wo noch mehr Blut spritzte und die Tiere blökten und diese verendenden Kadaver und dann der Gestank von verbranntem Fleisch, das die ganze Zeit in den Himmel aufging und dann all diese Fliegen, die da rum gewesen sein müssen. Uah, ekelhaft. Seine Erlösung war noch nicht vollständig. Aber er, Joshua, musste nichts mehr tun, außer im Vorhof zu bleiben und zu glauben, dass der Priester, der jetzt hier in das Heiligtum hineingegangen war, dass der jetzt das tun würde, was er tun müsste. Nachprüfen konnte das Joshua nicht, denn Joshua durfte da gar nicht hinein. Das war alles unsichtbar für ihn hier. Er musste glauben, dass der hohe Priester stellvertretend für ihn dieses Blut jetzt regelrecht anwendet, dort in der sogenannten Stiftshütte, im Zelt. Und dort war alles ganz anders. Draußen, wie gesagt, die Hitze und das Blut und die Kadaver und dieser Gestank von verbranntem Fleisch. Innen drinnen Gold, Weihrauch, der Duft von frisch gebackenem Brot, Licht, das sich bricht, goldene Engel, ein wunderbarer Vorhang. Wie zwei verschiedene Welten. Und das Blut, das stellvertretend jetzt die Sünde des Joshua in sich hatte, das wurde jetzt hier in dieses Heiligtum gebracht und in diese perfekte Welt hineingesprengt. Die Idee war, dass diese Sünde in das Wohnzimmer Gottes kam. Gott sagte mit anderen Worten, hier wohne ich und die Sünde, den Dreck, den du produziert hast, den nehme ich zu mir. Der kommt in meine perfekte Wohnung hinein. Man kann sich im Grunde genommen das Heiligtum fast vorstellen, nicht falsch verstehen, wie ein Mülleimer. Der ganze Dreck und die Sünde und die Unmoral sollten alle in das Heiligtum hinein, obwohl es innen drin so schön war. Da waren drei große Gegenstände dort in dieser ersten Abteilung des Zeltes. Da war der Leuchter aus massivem Gold, 7 Arme hatte der und der verbreitete ein wunderbares Licht den gesamten Tag und die gesamte Nacht über. Und dann waren auch, also auf der linken Seite, auf der rechten Seite war ein Tisch mit Schaubroten, die jede Woche erneuert wurden. 6 auf, jeweils 6 in zwei, wie sagt man, Stapeln, Dankeschön, also 12 Schaubrote für die Stämme Israel, die dufteten so gut. Und dann etwas weiter vorne ein weiterer Altar, wo Weihrauch aufstieg, der so wunderbar roch und der emporstieg über den Vorhang, der nicht ganz oben anschloss an die Decke, sondern dieser Weihrauch, der ging, dann dieses Räucherwerk, ging über den Vorhang in den zweiten Teil des Heiligtums, das sogenannte Allerheiligste. Aber selbst der hohe Priester konnte dort nicht hinein, denn dort war Gott selbst gegenwärtig in seiner Macht und Herrlichkeit. Verhüllt mit Decken und verhüllt mit Vorhängen und verhüllt mit Fellen. Aber dort war er gegenwärtig. Aber einmal im Jahr, da bliesen die Posaunen und die Schofarhörner und die Trompeten. Denn einmal im Jahr war der große Tag. Das ist so ein bisschen wie bei uns mit der Müllabfuhr. Man kann ja wenn man zu Hause ist, nicht wahr, den Dreck immer in den Mülleimer tun und den Mülleimer tun, aber irgendwann ist was mit dem Mülleimer? Ist er voll. Und dann kommt die Müllabfuhr, dann muss der Mülleimer selbst gereinigt werden. Und genau so im Bild gesprochen muss auch das Heiligtum einmal im Jahr gereinigt werden von allen Sünden. Es musste wieder hergestellt werden, wieder in sein Recht gebracht werden sozusagen. Und an diesem Tag ging der Priester mit dem Blut der Opfer nicht nur in das Heilige, sondern mit zitternder Hand und mit Räucherwerk auf einer Pfanne hinein in das Allerheiligste, in die direkte Gegenwart Gottes. Und dort befand sich die Bundeslade, von der haben wir schon gehört vor zwei Abenden. Dort befand sich die Repräsentation des Thrones Gottes. Dort waren diese beiden schirmenden Cherubim, die ein Symbol waren für die Engel, die direkt am Thron Gottes stehen und hineinschauen in das Wesen seiner Regierung, in das Wesen seines Charakters. Und dort mittendrin, quasi im Zentrum seines Thrones, befanden sich die 10 Gebote, die er ja am Sinai mündlich gesprochen hatte. Es war das gesamte Heiligtum wie ein Weg hin zur Offenbarung des Charakters Gottes. Und an diesem großen Versöhnungstag, am Yom Kippur, nahm der Priester das Blut des Lammes und sprengte es direkt auf die Bundeslade. Man nannte diese Stelle direkt über der Bundeslade den Sühnedeckel, den Versöhnungsdeckel, wo Versöhnung stattfand, Harmonie wiederhergestellt wurde zwischen dem Volk Gottes, völlige Harmonie, und dem heiligen, sündlosen Gott. Wenn man sich das Heiligtum ein bisschen anschaut, stellt man mehrere Dinge fest. Erstens, es ist unglaublich bilderreich. Als ich vor etlichen Jahren mal dieses Thema mit einer interessierten Frau durchsprach, die Kunstlehrerin war und sich für den Glauben interessierte, da hat sie mir etwas sehr Interessantes beigebracht. Sie hörte sich das alles an und sagte dann plötzlich: Christopher, das ist ja das Evangelium für alle 5 Sinne. Man fässt das Opfer an, nicht wahr? Und dann sieht man das Licht des Leuchters und man schmeckt quasi die Schaubrote und man riecht den Rauch und vom Thron Gottes kam die Stimme Gottes, die man hören konnte. Gott wollte schon immer seine Botschaft sehr untheologisch, praktisch, bilderhaft darstellen. Für alle 5 Sinne. Und wenn man noch weiter darüber nachdenkt, stellt man fest, wie war das am Sinai? Schofahörner, Feuer vom Himmel auf die Erde, die Stimme Gottes, die 10 Gebote, einen unsichtbaren Gott, all das findet man im Heiligtum. Man könnte fast sagen, das Heiligtum war das Sinai-Erlebnis in ein handliches Zelt gepackt. Sinai zum Mitnehmen, Sinai to go. Das, was sozusagen am Sinai unvorstellbar war und wo man Angst hatte, sagt Gott, okay, ich wollte euch keine Angst machen, ich bin halt so, aber ihr seid noch nicht bereit für mich, dann packe ich mich mal sozusagen in ein kleines handliches Zelt, das ihr mitnehmen könnt und über die Tage und Wochen und Jahre und Jahrzehnte lernen könnt, was ich euch eigentlich am Sinai sagen wollte. Gott passt sich unserem Verständnishorizont an. Ich liebe ihn. Die Bibel sagt, Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Warum? Das Heiligtum offenbart einen Weg. Jeder Sünder musste durch die Tür, durch den Eingang am Altar vorbei und dann ging die Sünde von hier über hier hinein bis da, bis irgendwann hier das Allerheiligste am großen Versöhnungstag erreicht wurde. Das war der Weg, den der Sünder und die Sünde nahm. Und interessanterweise werden wir gleich sehen, dass das der Weg der Erlösung ist für jeden einzelnen Menschen. Als damals am Sinai das Volk gesagt hatte, Gott, hör auf zu reden, zu viel, und Gott dann diese Zwischenlösung mit dem Heiligtum ihnen gab, um ihnen quasi bildlich zu zeigen, was er eigentlich vorhatte, hat er noch Folgendes nachgeschoben. Am Ende des Lebens von Mose sagte er, durch Mose, oder Mose sagte das, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte. Aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Ganz so, wie du es von dem Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast. Am Tag der Versammlung, in dem du sprachst, ich will von nun an die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht mehr hören und das große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Mit anderen Worten, das Volk hatte gesagt, wir wollen Gottes Stimme nicht mehr hören. Er ist uns zu nahe gekommen. Ja? Und Gott sagt, okay, kein Problem. Ich werde jemand anders senden. Ich werde jemand anders senden, der wird dann sagen, was ich eigentlich noch sagen wollte. Denn Gott war am Sinai, Achtung, er war noch gar nicht fertig gewesen. Und ich stelle mir die Frage, wie oft das in unserem Leben passiert, dass wir froh sind, wenn Gott uns führt mit einer Wolken- und Feuersäule, wenn er uns Manna vom Himmel regnen lässt, wenn er die Ägypter im Meer ersaufen lässt, aber wo wir dann Angst bekommen, wenn er direkt zu uns spricht. Wie oft ist es, dass wir beten, Herr, gib, dass ich meinen Arbeitsplatz nicht verliere, gib, dass ich wieder gesund werde, gib, dass es meinen Kindern gut geht, führe und leite mein Leben. Aber wenn er in seinem Wort direkt zu mir spricht und ich merke, oh, nicht, ja? Jetzt wird's ganz schön heiß. Wie oft sagen wir vielleicht, Gott, könntest du gerade aufhören zu reden? Komm später wieder. Und Gott ist so geduldig, dass er sogar darauf eingeht, in der Hoffnung, dass wir irgendwann es noch lernen werden. Und so sagt er, es wird einen Prophet geben, der wird all das, was ich am Horeb, am Sinai sagen wollte, der wird das euch noch sagen. Und der Herr sprach zu mir, sie haben recht geredet, ich will ihn einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen, der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Frage an alle Bibelstudenten, welcher Prophet im Alten Testament war so ein Prophet wie Mose? Wer war das? Wer war das? Welcher Prophet im Alten Testament war der Prophet wie Mose? Das war eine Fangfrage. In 5. Mose steht, es stand kein Prophet mehr auf, der wie Mose war. Mit anderen Worten, im ganzen Alten Testament hat sich das nie erfüllt, sondern die Erfüllung dieses Verses oder dieser Prophezeiung ist natürlich nur eine einzige Person, nämlich Jesus Christus. Er ist dieser Prophet, denn er kam, um das Volk wirklich frei zu machen. Und deswegen sagt Jesus, ich bin der Weg. Das Heiligtum, sagt die Bibel, das Heiligtum zeigt den Weg Gottes. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg. Mit anderen Worten, ich bin eigentlich das Heiligtum. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das Johannesevangelium beginnt mit wirklich großartigen Worten. Ich habe schon viele Predigten gehört über diesen Anfang hier und viele Leute erklären das hochphilosophisch, nicht wahr? Aber ich glaube, der Johannes hatte das Heiligtum im Kopf. Es heißt hier, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Frage, im Heiligtum, wo befand sich das Wort Gottes? Im Vorhof, im Heiligen oder im Allerheiligsten? Im Allerheiligsten, bei der Bundeslade. Dort waren die 10 Gebote, dort war Gott gegenwärtig, dort sprach er. Deswegen nannte man den Ort auch den Sprachort. Dort war das Wort Gottes. Und dann sagt Johannes im selben Kapitel, und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Die Idee ist, Gott verlässt das Allerheiligste und geht durch das Heilige und den Vorhof, um mitten unter uns zu zelten. Er kommt zu uns. So wie er den Sinai erst in ein Zelt gepackt hat, geht er noch einen Schritt weiter und wird selbst Mensch, um das, was er am Sinai sagen wollte, der Menschheit als Mensch zu erklären.
Schauen wir noch mal auf das Heiligtum, werfen einen Blick darauf und stellen die simple Frage, hier ist das Allerheiligste, hier ist das Heilige mit den 3 Gegenständen, hier ist der Vorhof, nicht wahr? Wo befindet sich Gott? Hier oder hier? Hier, oder? Da ist Gott. Wo befand sich der Sünder? Wo würden wir uns befinden, wenn wir Joshua gewesen wären? Hier, oder? Da war Gott. Gott offenbarte sich nie hier. Und wir konnten nie da hinein. Aber es gab jemanden, eine Person, der konnte hier sein und er konnte dort sein und er konnte sogar einmal im Jahr da sein. Das war der Mittler. Der Mittler war die Brücke zwischen den Welten. Der Mittler konnte im Vorhof sein als Hohepriester und der Priester konnte als Mittler sogar dann einmal im Jahr bis zur direkten Gegenwart Gottes gehen. Er verband alle drei Abteilungen miteinander. Man könnte auch sagen, Gott mit uns. Was präzise der Name Jesu ist in Matthäus 1,23, Immanuel, das heißt Gott mit uns. Das ist nicht einfach nur ein erbaulicher Name, oh, wie schön, Gott ist mit mir. Nein, es ist ein Name, der das gesamte Heiligtum in einem Wort verpackt. Gott mit uns. Jesus ist wahrer Gott, er ist wahrer Mensch und er ist der Mittler zwischen beiden. Mit anderen Worten, mit einer Hand hält er den Thron Gottes fest, mit der anderen greift er in den Schlamm der Menschheit und verbindet beide miteinander. Deswegen sagt er, ich bin der Weg. Er sagte auch, ich bin die Tür. Er sagt, niemand kommt zu dem Vater als nur durch mich. Es ist nicht wie im Heidentum, wo viele Wege nach Rom führen und viele Wege in den Tempel. Im Heiligtum gibt es nur einen Weg und der ist immer offen. Jesus ist der einzige Weg und er war für jeden zu jeder Stunde, zu jeder Tageszeit offen und ansprechbar. Der Brandopferaltar natürlich, ein Symbol, und das haben wir gestern ja ausführlich studiert, deswegen hier nur noch als Andeutung, der Brandopferaltar, ein Symbol dafür, dass das Lamm Gottes stellvertretend für uns sterben muss. Es war die Liebe Gottes, das Feuer, das vom Himmel kam, das letztendlich dazu führte. Das Opfer starb für uns und so wie Joshua seine Sünde vor dem hohen Priester bekennen musste und auf das Opferlamm legen musste, so ist es unser Vorrecht, unsere Sünde auf Jesus quasi zu legen, indem wir sie ihm bekennen. Also der Brandopferaltar mit seinem Feuer stand für den Tod Jesu. Aber wir haben gesehen, da gab es auch das Waschbecken und das Wasser ist das genaue Gegenteil vom Feuer. Jetzt, was wäre das Gegenteil vom Tod? Leben. Und Jesus sprach immer wieder vom Wasser des Lebens. Er starb nicht nur, nein, er stand auch von den Toten auf. Bei ihm haben wir den Tod für die Sünden, aber auch das Leben, das nur in Gott ist und das den Tod und die Sünde besiegt. Feuer und Wasser, diese beiden Schritte sind unumgänglich auf dem Weg der Erlösung. Aber dabei bleibt es nicht, denn dieses Heiligtum war sehr präzise gebaut. Jedes Detail hat eine Funktion und wenn wir noch 30 Wochen hätten, könnten wir jeden Abend uns treffen und über jeden Haken und jede Öse sprechen und jede Farbe. Die Zeit haben wir nicht, aber es ist ein Studium, das kann man bis in alle Ewigkeit fortführen. Genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Interessant ist, Jesus ist nicht nur die Tür. Er ist nicht nur das Opfer, Jesus ist auch der Priester selbst. Die Hauptsache bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Das heißt, wenn der Joshua vor dem Priester seine Sünde auf das Lamm bekannt hat, bedeutet das in der Praxis für uns, wir können direkt vor Jesus, dem hohen Priester, unsere Sünde auf Jesus legen, dem Lamm. Wir müssen zu keinem menschlichen Priester. Er ist unser Erlöser, er ist unser Priester, er ist der Vermittler zwischen Gott und Mensch. Als ein Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch, die Bibel sagt unmissverständlich, dass es ein wahres, tatsächliches, reales Heiligtum im Himmel gibt. Der Hebräerbrief spricht davon, in der Offenbarung hat Johannes in der Prophetie diesen Tempel immer wieder gesehen und Jesus dient dort für uns heute. Was bedeutet das praktisch für mich? Wenn ich also seinen Tod und seine Auferstehung für mich angenommen habe, wenn ich meine Sünden bekannt habe und das ewige Leben aus seiner Hand empfangen habe, geht es dann für mich auch noch weiter? Zunächst einmal geht es uns wie Joshua, wir können nicht in den Himmel, wir können nicht in das Heiligtum, wir müssen genauso glauben, dass der Hohepriester im Himmel das tut, was er tun muss, so wie unser Joshua glauben musste, dass der Priester dort in der Stiftshütte das tut, was er tun soll. Also glauben wir, dass unser Hohepriester dort im Himmel, unsichtbar wie er ist, das tut, was er tun soll. Aber gleichzeitig können wir etwas mit ihm erleben. Das Licht, ein Symbol natürlich für Jesus, der das Licht der Welt ist, wie wir schon gesehen haben, steht auch für uns. Denn Jesus sagte seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ein Mensch, der mit Gott leben möchte, der wird nicht nur den Tod und die Auferstehung Jesu für sich in Anspruch nehmen, der wird selbstverständlich, ohne sich dazu motivieren zu müssen, gerne über seine Erfahrung mit Gott reden. Er wird ein Licht sein. Er wird erzählen von dem, was Jesus für ihn getan hat. Genauso wie Gott es sich für die Israeliten vorgestellt hatte, die ein Licht für die Heidenvölker sein sollten. Ihr seid das Licht der Welt. Was ist mit diesen Schaubroten? Auch die haben eine ganz praktische Bedeutung für uns, während wir sozusagen geistlich gesehen, symbolisch gesehen, durch das Heiligtum hindurchgehen. Jesus sagte in Matthäus 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Genauso wie jeder von uns täglich etwas essen sollte, wenn er nicht gerade fastet. So brauchen wir auch geistliche Nahrung sozusagen. Wir müssen uns ernähren von etwas. Wenn wir in unserer Beziehung zu Gott wachsen wollen, wenn wir ihn besser kennenlernen wollen, dann können wir das nur, wenn wir lesen, was er uns gesagt hat, wenn wir über sein Wort nachdenken. Ich weiß nicht, ob Sie es sich zur Gewohnheit gemacht haben, jeden Tag ein bisschen in der Bibel zu lesen. Wenn bisher nicht, dann lassen Sie heute den Tag X sein, der Ihr Leben für immer verändern wird. Entscheiden Sie sich noch heute, jeden Morgen und wenn es nur 5 Minuten sind und wenn es nur ein Vers ist, aber entscheiden Sie sich jeden Tag etwas im Wort Gottes zu lesen und darüber nachzudenken. Und Ihr Leben wird sich verändern, wenn Sie das regelmäßig machen, werden aus 5 Minuten 15 und vielleicht sogar 30. Denn Sie werden sehen, wie unglaublich toll dieses Buch ist, wie viel Freude es macht. Man kann gar nicht aufhören damit. Und dann, was ist mit diesem Räucheraltar, der von allen drei Gegenständen im Heiligtum dem Vorhang am allernächsten war? In Psalm 141 heißt es, lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir. Was für ein schönes Bild. Das Räucherwerk stieg ja auf über den Vorhang hinein ins Allerheiligste. So steigen unsere Gebete auf zu Gott. Wir können zwar nicht sehen, wohin sie gehen, aber wir können glauben, dass sie direkt zum Thron Gottes gehen. Ich weiß nicht, wie oft du betest, lieber Freund, liebe Freundin. Aber Gebet ist das Atmen der Seele. Gebet bringt uns zu Gott empor. Ich kenne persönlich nichts, was so viel geistliche Kraft und Frische im Kopf gibt, wie mit Gott zu reden. Und vielleicht ihm nicht nur erzählen, was er alles machen soll, sondern vielleicht ihm auch danken, ihn loben und vielleicht sogar mal zuhören, ob er nicht auch etwas zu sagen hat. Also, was die Bibel uns hier zeigt, ist etwas sehr Simples und doch etwas sehr Wichtiges. Nämlich, wir müssen Jesus als unseren Erlöser annehmen, sein ewiges Leben für uns akzeptieren, anderen von unserer Erfahrung erzählen, in seinem Wort lesen und zu ihm beten. Das kann jeder von uns. Erlösung und ein Leben mit Gott sind kein Hexenwerk. In Wirklichkeit ist etwas ganz Simples, was jeder von uns im Alltag erleben kann. Und dadurch kommen wir Gott immer näher. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Lieber Freund, liebe Freundin, du hast einen Mittler, der jetzt, wo wir gerade sprechen, einen Fürsprecher, der für dich sprechen möchte, für dich jetzt eintritt. Für viele Menschen ist Jesus jemand, der vor 2000 Jahren am Kreuz starb. Manche von ihnen hängen sich vielleicht noch ein Kruzifix an die Wand. Andere sagen sich, naja, er wird irgendwo im Himmel sein, irgendwas wird er schon machen, oder? Jesus schaut heute auf dich und möchte heute diese Erlösung, die er vor 2000 Jahren möglich gemacht hat, dir praktisch anbieten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einem, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Frage, was waren nochmal die beiden Hauptprobleme, die wir am Anfang bezüglich der Sünde studiert haben? Menschen konnten Gott nicht sehen und Gott kann nicht versucht werden. Aber in Jesus werden genau diese beiden Probleme gelöst. Denn als Jesus auf die Welt kam, da konnte man Gott sehen in menschlicher Gestalt. Wir sahen seine Herrlichkeit, sagt Johannes. Es gibt eine ganz tolle Stelle. Jedes Mal, wenn ich die lese, kriege ich Gänsehaut. Kurz vor Jesu Kreuzigung hat er mit seinen Jüngern gegessen und einer seiner Jünger, der nicht so ganz schnell von Begriff war, der sagte zu Jesus, zeige uns Gott den Vater. Und Jesus guckt ihn an und sagt, jetzt kennen wir uns schon 3 Jahre und du hast mich immer noch nicht erkannt. Und der Philippus hat sich überlegt, was? Jesus macht Gott sichtbar. Auf der anderen Seite hat Jesus als Mensch jetzt, obwohl er gleichzeitig Gott war, erlebt, was es heißt, versucht zu werden, mit dem Satan kämpfen zu müssen. Er kennt unsere Situation. Er weiß, wie es sich anfühlt, müde und hungrig und durstig zu sein und von Sünde angefochten. Er kennt das Gefühl. Deswegen heißt es hier, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Mit anderen Worten, wir können direkt zu ihm kommen. Wir müssen nicht erst vorher um Erlaubnis bitten, müssen nicht erst ein Formular ausfüllen, müssen uns nicht erst qualifizieren. Wir können kommen, wie wir sind, direkt zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Fehlt noch ein Gegenstand. Die Bundeslade. So wie im Heiligtum damals auf der Erde es 2 Abteilungen gab, so gibt es auch 2 Abteilungen im himmlischen Heiligtum. Und so wie der Hohepriester einmal im Jahr in das Allerheiligste ging, so sollte auch der Messias, nachdem er einmal für die Menschen starb, auch einmal in der Geschichte dieser Welt vom Heiligen ins Allerheiligste übergehen, um nachdem all die Sünden, die wir getan haben und auf ihn gelegt haben und durch ihn in das Heiligtum gekommen waren, dieses Heiligtum selbst gereinigt werden würde. Daniel hatte das in einer Vision gesehen. Er sprach zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Das hebräische Wort Nitzdak bedeutet rechtfertigen oder reinigen oder wiederherstellen. Das Heiligtum soll wiederhergestellt, wieder gesäubert werden. 2300 Abend und Morgen. In der Bibel ist ein Abend und ein Morgen, 1. Mose 1, ein Tag. Und wir haben schon gelernt gestern, ein Tag steht für ein Jahr. Das sind also 2300 Tage, sind 2300 Jahre. Und der Daniel hat in Daniel 80 ständig gefragt, wann fangen die an? Und das können wir alles abkürzen, denn wir wissen das jetzt schon. Das haben wir nämlich gestern gelernt, ohne es gemerkt zu haben. Als Daniel betete, damals in Daniel 9, dann Jahre später, kam der Engel Gabriel, der auch schon Daniel 8 schon da war, und sagte ihm, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. So achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht. Das, was wir gestern studiert haben in Daniel 9, wie praktisch, ist die Erklärung für diesen Vers von Daniel 8, Vers 14, diesen 2300 Abenden und Morgen. Wie ist es die Erklärung? Ganz einfach. Ich habe Ihnen ja schon in der Frage-Antwort-Zeit gesagt, Sie werden viel Freude haben an diesem Vers. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. Das hebräische Wort Netak kommt von der Wurzel Chatak. Und Chatak heißt eigentlich abschneiden. Vielleicht können wir das alle mal gemeinsam sagen. Lernen wir ein bisschen Hebräisch heute. Sagen wir alle gemeinsam. Chatak. Chatak, genau. Klingt schon wie abschneiden. Chatak. Diese 70 Wochen, die waren nochmal wie viele Jahre? 94 Jahre. Diese 490 Jahre würden Chatak abgeschnitten werden von den 2300. Was bedeutet, dass die 490 eine Unterabteilung der größeren 2300 sind? Was wiederum bedeutet, dass die beide den gleichen Anfangszeitpunkt haben. Wie wunderbar. Denn den kennen wir schon. Weiß das jemand noch, der Anfangszeitpunkt der 490? 457 vor Christus, genau, siebtes Jahr von Artaxerxes oder Artaxerxes, dem König der Meder und Perser. Wir haben gestern gelernt, die ersten 69 Wochen, wie gerade vorhin auch nochmal wiederholt, gingen bis zur Taufe Jesus im Jahre 27. Wenn man noch 3,5 Jahre dazu rechnet, bis zur Mitte der letzten Woche, dann kommt man in das Jahr der Kreuzigung. Und wie gerade in der Frage-Antwort-Zeit erklärt, bilden die 490 Jahre dann die gesamte Periode bis 34 nach Christus. Aber all diese 490 Jahre waren nur abgeschnitten, ein Teilabschnitt der ganzen 2300, die dann noch, ja, wenn man das jetzt rechnet, nicht wahr, von 2300, 490 abgezogen, wie viel bleiben da noch übrig? 1810, oder? Wenn man 1810 zu 34 hier dazu rechnet, dann kommt man ins Jahr 1844. Und in diesem Jahr würde Jesus in das Allerheiligste gehen. Es gäbe noch so viel mehr dazu zu erzählen, aber wir haben die Zeit dazu nicht. Es gibt ein Buch heute, das können Sie sich dann mitnehmen. Da wird es noch viel mehr darüber gesprochen und erzählt. Wir wollen heute auf das Wesentliche jetzt inhaltlich noch eingehen. Denn was ist die Bedeutung dessen, dass Jesus ins Allerheiligste geht? Viel. Ein wesentlicher Aspekt ist, dass dadurch die Bundeslade wieder zu einer besonderen Prominenz kommt. Und die Bundeslade enthält die 10 Gebote. Mit anderen Worten, der Plan der Erlösung stoppt nicht beim Kreuz und stoppt nicht bei der Auferstehung, sondern der Plan der Erlösung, der geht den gesamten Weg bis zum Gesetz Gottes. Dabei spielt das Blut Jesu immer eine Rolle, denn das Blut des Opferlammes ging ja bis in das Allerheiligste. Grundlage ist immer das, was Jesus am Kreuz getan hat, aber es führt zum Gesetz. Jesus hatte gesagt, dass das Gesetzhalten ein Ausdruck von Liebe ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. All das ist die Zusammenfassung des Gesetzes Gottes. Wir haben gelernt, dass das Gesetz oder die Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist, denn Gottes Gesetz ist seine Liebe, die unveränderlich gesetzmäßig ist. Passenderweise hatte ja Gott genau die 10 Gebote gesprochen, um seine Liebe zum Volk auszudrücken. Und Gott hatte auch dem Mose schon die 10 Gebote gegeben. Nicht geschrieben in Sand, wie die Sünden, die er später geschrieben hat, sondern geschrieben in Stein, um die dauerhafte Gültigkeit deutlich zu machen. Mit seinem eigenen Finger in Steintafeln geschrieben. Hier steht es beschrieben mit dem Finger Gottes. Dazu hatte Gott das Volk berufen, ein heiliges Volk zu sein. Sie sollten die Träger seines Gesetzes sein. Sie sollten unter der ganzen Welt demonstrieren, wie Gottes Regierung, wie Gottes Königreich aussieht, wie das Gesetz der Freiheit sich in einem Volk, in einer Gesellschaft auswirkt. Aber das hat nichts mit dem Alten Testament alleine zu tun. Denn im Neuen Testament finden wir genau dieselben Begriffe wieder. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Frage: Gelten die 10 Gebote dann immer noch im Neuen Testament? Schauen wir mal. Das erste Gebot findet sich in Matthäus 4, Vers 10. Da heißt es nämlich, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Ja, im Wesentlichen genau das gleiche wie das erste Gebot. Also das erste Gebot ist im Neuen Testament wiederholt. Zweites Gebot, Kinder, hütet euch vor den Götzen, wiederholt im Neuen Testament. Drittes Gebot, da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, geht's noch weiter, Verzeihung, zweites Gebot hier, nicht wahr, Gold, Silber und so weiter dürfen wir nicht anbeten. Apostelgeschichte 17. Drittes Gebot, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Das dritte Gebot sagt ja, du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen. Also erstes Gebot, check. Zweites Gebot, auch im Neuen Testament. Drittes Gebot, auch im Neuen Testament. Wie ist es mit dem fünften Gebot? Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Ja? Ehre Vater und Mutter. Passt auch. Sechstes Gebot, du sollst nicht töten. Ja, kein Mörder hat ewiges Leben bleibend in sich. Siebtes Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht, der bricht die Ehe und das ist verboten. Auch bei Jesus in Matthäus 19. Achtes Gebot, du sollst nicht stehlen. Diebstahl wird als böse aufgezeichnet. Neuntes Gebot, falsche Zeugnisse werden ebenfalls von Jesus verdammt. Zehntes Gebot, du sollst nicht begehren, wird von Paulus bestätigt. Also wir sehen, das erste Gebot, das zweite Gebot, das dritte Gebot, das fünfte Gebot, das sechste Gebot, das siebte Gebot, das achte Gebot, das neunte Gebot, das zehnte Gebot, alle im Neuen Testament bestätigt. Psalm 111, Vers 7 und 8 sagt, alle seine Verordnungen sind unwandelbar. Und Jesus sagte, dass nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen würde. Gottes Gesetz ändert sich nicht. Paulus sagte uns, dass das Gesetz heilig und das Gebot heilig, gerecht und gut ist. Heute gibt es immer wieder Christen, die irgendetwas gegen die 10 Gebote haben. Mir scheint, das Problem könnte so ähnlich sein wie das Volk Israel damals, die auch die 10 Gebote nicht hören wollten. Aber wenn wir Gott richtig kennenlernen wollen, und Gott gibt uns Zeit übrigens, so wie er den Israeliten Zeit gab, und Gott versucht es auf viele Wege, so wie bei den Israeliten, wenn wir aber aufrichtig nach Gott suchen, werden wir immer auf diesem einen Weg durch das Blut Jesu zu seinem Charakter, zu seinem Gesetz geführt. Denn es ist heilig, gerecht und gut. Und das Gesetz hat eine besondere Funktion. Es zeigt mir, dass ich gesündigt habe. Wer von uns hat zu Hause einen Spiegel? Ein Spiegel? Okay, doch, die meisten, gut. Ist ja ein nützlicher Gegenstand, nicht wahr? Wenn man jetzt so früh morgens aufsteht nach einer langen Nacht oder auch kurzen Nacht, je nachdem, und man schaut so ohne Brille noch in den Spiegel, wer von Ihnen freut sich jedes Mal, wenn das Gesicht sieht? Oder man kommt vielleicht vom Sport, nicht wahr, hat irgendwie Tough Mudder gemacht oder so, ist völlig mit Schlamm und mit Dreck im Gesicht übersät und man guckt in den Spiegel und denkt sich, meine Güte, das sah schon mal besser aus. Wer von Ihnen hat in der Situation schon mal aus lauter Ärger den Spiegel genommen und aus dem Fenster geschmissen? So nach dem Motto, wenn der Spiegel nicht mehr da ist, bin ich ja auch nicht mehr schmutzig, oder? Wenn wir uns darüber ärgern, dass wir Sünder sind, sollten wir nicht das Gesetz wegschmeißen. Übrigens, was würde passieren, wenn ich mir denke, oh, ich bin dreckig. Ich sollte den Spiegel nehmen und mit dem Spiegel versuchen, mich zu reinigen. Ist das eine gute Idee? Es gibt auch solche, nicht wahr, die dann denken, dass wenn sie das Gesetz nur fest genug halten von alleine, dann werden sie irgendwann nicht mehr so sündig sein. Also wer versucht, das Gesetz aus eigener Kraft zu halten, ist wie jemand, der sich mit einem Spiegel reinigen möchte. Er wird sich nur schneiden und noch blutiger machen. Wozu ist der Spiegel da? Der Spiegel sagt mir unhörbar, wasch dich. Guck ein bisschen weiter tiefer, das ist der, nicht wahr, das Waschbecken, wasch dich. Und wenn ich mich jetzt gewaschen habe, wo gucke ich dann wieder hin? In den Spiegel. Also der Spiegel sagt mir, dass ich gesündigt habe, also dreckig bin. Und er sagt mir dann, wenn ich das Wasser angewendet habe, dass die Sünde oder der Dreck weg ist. Genauso ist das Gesetz Gottes. Es zeigt mir, dass ich Jesus brauche. Und wenn ich mit Jesus lebe, zeigt es mir auch, dass ich mit ihm lebe. Das Gesetz Gottes ist ein Spiegel. Sünde, haben wir gelernt, ist die Gesetzlosigkeit und deswegen zeigt das Gesetz, wo Sünde ist. Paulus sagt, ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Wir müssen nicht das Gesetz halten, um Gott zu überzeugen, uns zu lieben. Nein, er liebt uns so, wie wir sind. Und er gibt uns ewiges Leben. Und jeder, der ewiges Leben annimmt, wird auf dem Weg zu einem Gebotehalter. Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Ja, wie das denn? Die 10 Gebote sind doch relativ kurz, oder? Tag und Nacht darüber nachdenken? Hier nur ein ganz kurzes, kleines Beispiel. Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunde in deinem Gesetz. Wer hat das letzte Mal die ganze Nacht über die 10 Gebote nachgedacht? Es gibt so viele interessante Dinge in den 10 Geboten. Mein Beispiel. Die fangen an mit Gott redete alle diese Worte und sprach. Klingt nach einer langweiligen Einleitung, oder? Wer braucht dann sowas? Dieser Vers ist der Schlüssel zu allen 10 Geboten. Denn Gott redete diese Worte und sprach. Als Gott sagte, es werde Licht, wurde es Licht. Wenn Gott sagt, du sollst nicht begehren und ich das annehme, begehre ich nicht. Wenn Gott sagt, du sollst nicht töten, muss ich nicht mehr schlecht über andere reden. Es ist die Kraft des Wortes, die mir helfen wird. Anderes Beispiel, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ist Gott hier nicht ein bisschen exklusiv? Warum sagt Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben? Nun, wer von Ihnen ist verheiratet? Jemand verheiratet? Ja, gut. Wer hat bei seiner Hochzeit sich geärgert, dass er jetzt keine andere Frau mehr haben darf, keinen anderen Mann mehr? Nein, das Versprechen, ich werde keinen anderen Mann haben, keine andere Frau haben, ist ein Ausdruck von Liebe. Nun, was wäre, wenn ich meiner Frau sage, ich, Ich liebe dich, ich werde nie eine andere Frau haben und du bist die Einzige, aber ich habe auf meinem Schreibtisch so mehrere große Bilder von schlanken Blondinen, die ich mir einfach nur angucke. Was wird meine Frau wohl denken? Da stimmt was nicht mit seiner Liebe, oder? Du sollst dir kein Bildnis machen. Ein Ausdruck der Liebe Gottes. Geht sogar noch weiter. Er sagt, denn ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ist Eifersucht gut oder schlecht? Naja, also wenn ich nur mit jemandem telefoniere und meine Frau schon denkt, ich werde sie verlassen, dann ist es ein bisschen krankhaft, nicht wahr? Aber stellen wir uns vor, ein Mann kommt von einer Geschäftsreise nach Hause und er sagt, du Schatz, ich muss dir etwas beichten. Die Sekretärin, und dann wird er rot und fängt an zu stocken und erzählt dann, was passiert ist. Und die Frau sagt, ach weißt du, ich bin da ganz entspannt, kein Problem. Also da stehe ich drüber, das macht mir gar nichts. Was würde wohl der Mann denken über die Liebe der Frau? Die Tatsache, dass Gott eifersüchtig ist, beweist, dass er uns wirklich, tatsächlich, emotional liebt. Er liebt uns wirklich. Und er wird eifersüchtig, wenn wir ihn betrügen. Deswegen redet er hier von der Liebe und von den Geboten. Diese Gebote sollen nicht einfach auf Steintafeln irgendwo stehen, die sollen in unserem Herzen sein, in unseren Gedanken. Und Jesus sagt, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Manchmal kriegen Christen immer die Panik, wie kann ich denn Gott gehorsam sein? Das ist ja zu schwierig, das schaffe ich ja gar nicht. Natürlich schaffst du es nicht. Aber wer Gott kennenlernen will, Stichwort Sinai, der wird erleben, dass Gott das tut, was ich nicht kann. Und das Ziel davon ist, damit wir nicht sündigen. Das war schon immer Gottes Ziel, schon am Sinai. Zum Abschluss eine interessante Geschichte. Ein Mann kam zu Jesus und fragte, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Haben wir schon angeschaut. Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Er sagte zu ihm, welche? Jesus aber sprach, dass du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dann lesen wir weiter. Der junge Mann spricht zu ihm, das habe ich alles noch von meiner Jugend an gehalten, was fehlt mir noch? Pause. Haben wir gerade realisiert, was Jesus gesagt hat? Wir gehen nochmal zurück und gehen ein bisschen langsam. Du sollst nicht töten. Gebot Nummer? Welches Gebot ist das? Das wievielte? Sechste. Du sollst nicht Ehe brechen, das Gebot Nummer 7. Du sollst nicht stehlen, das Gebot Nummer 8. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden, das Gebot Nummer 9. Also Jesus sagt Gebot Nummer 6, Gebot Nummer 7, Gebot Nummer 8, Gebot Nummer 9 und, ja, was hätten Sie jetzt erwartet? 6, 7, 8, 9, ja, ne? 5. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Also Jesus sagt, halte das 6. Gebot, das 7. Gebot, das 8. Gebot, das 9. Gebot und das 5. Gebot. Das ist dem Jüngling wohl aufgefallen, oder? Damals kannten die Menschen nicht nur die 10 Gebote auswendig, die kannten zum Teil ganze biblische Bücher auswendig. Und wenn Jesus sagt, das 6., 7., 8., 9., 5. Gebot, dann macht er das mit Absicht. Jesus hat nicht plötzlich das 10. Gebot vergessen. Und wenn dieser Jüngling sagt, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend, meint er nicht alle 10 Gebote, sondern er meint das 6., 7., 8., 9., 5. Was fehlt mir noch? Helfen Sie mir, was fehlt noch? Das 10. fehlt. Was sagt das 10. Gebot? Du sollst nicht begehren deines Nächsten. Frau, Esel, Hab, Gut, Haus und so weiter, nicht wahr? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Aber der junge Mann, das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte was? Viele Güter. Er hatte fast alle Gebote gehalten. Aber als Jesus eins ausließ und er ins Nachdenken kam, realisierte er, dass er genau mit dem Gebot, das ausgelassen wurde, ein echtes Problem hatte. Und das wollte er nicht ändern. Aber glücklich sind die, die auf Gottes Gesetz hören. Die Bibel sagt, sie werden Verlängerung der Tage des Lebens und viel Frieden bringen, wenn wir Jesus nachfolgen. Und nicht nur das 6., 7., 8., 9., sondern auch das 10., wenn wir alle Gebote halten, weil wir einfach Jesus Schritt für Schritt folgen, wenn wir nicht nur Hörer, sondern wirkliche Täter des vollkommenen Gesetzes der Freiheit sind. Die Bibel sagt, glückselig sind, die seine Gebote tun. Manche Leute glauben, oh, wenn man die Gesetze hält, die Gebote Gottes, dann ist man irgendwie eingeschränkt, oder? Dann ist man irgendwie legalistisch. Nein, das gibt's auch. Es gibt Leute, die wollen, nicht wahr, mit dem Spiegel sich reinigen. Aber ein Mensch, der Jesus folgt, ein Mensch, der auf dem Weg des Heiligtums immer näher zu Gott kommt, der wird immer mehr von der Freude und Liebe Gottes erfüllt sein. Und deswegen sagt der Johannes sogar etwas Außergewöhnliches, der Jünger, den Jesus liebte. Seine Gebote sind, Achtung, festhalten, anschnallen, nicht schwer. Das sagt er nicht, weil der so ein Übermensch war. Das sagt er, weil er Jesus so sehr liebte und diese Beziehung zu Jesus, diese Liebe zu Jesus so sehr aufgegangen war, dass Gottes Wille für ihn etwas ganz Natürliches geworden war. Jesus sagte, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Wir wollen jetzt ein Musikstück hören und währenddessen uns die Frage stellen, ob es vielleicht in unserem Leben auch so einen blinden Fleck gibt. Ein Gebot, über das wir vielleicht nie so richtig nachgedacht haben. Etwas, wo wir noch einen Schritt weiter gehen müssen, um Jesus in unserem Alltag besser erleben zu können. Thank you. Wir haben heute Abend begonnen mit dem Posaunenklang, der den Israeliten Angst eingeflößt hat, und enden mit denselben Posaunen, die plötzlich so schön klingen. Ich glaube, es ist mit dem Gesetz Gottes ganz genauso. Auf den ersten Moment hat man vielleicht Angst und denkt, meine Güte, kann ich das alles halten? In Wirklichkeit ist es nur Ausdruck der Liebe Gottes, und er wünscht sich, dass jeder einzelne von uns mehr Schritte auf ihn zumacht. Ganz egal, wo wir gerade stehen in unserer Erfahrung. Heute möchte ich jeden einzelnen von uns, die wir heute hier sind und auch live zuschauen, ermutigen, den nächsten Schritt mit Gott zu machen, etwas mehr Zeit zu verbringen mit ihm, ein bisschen mehr in seinem Wort zu lesen, mehr von ihm zu erzählen, mehr zu beten, vielleicht überhaupt erstmal ihn als Erlöser annehmen, seine Gebote zu halten, vielleicht das ein oder andere Gebot, das man bisher übersehen hat, neu zu überdenken. Wer von uns möchte heute diese Entscheidung fällen? Ich möchte Gott noch besser kennenlernen, als ich ihn bisher gekannt habe. Ich möchte mehr Zeit mit ihm verbringen, denn er möchte mit mir zelten. Gibt es jemanden, der sagt, das ist mein Wunsch? Da wollen wir noch gemeinsam beten dafür. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du durch das Heiligtum uns so viele tiefgründige Wahrheiten offenbart hast, die alle miteinander zusammenhängen und die alle irgendwie praktisch in unserem Leben von Bedeutung sind und die zeigen, wie sehr du gerne anschaulich Dinge erklärst und die zeigen, wie demütig du bist, der du als Schöpfer des Universums bereit warst, in einem Zelt von Seekuhfellen zu leben, nur um den Israeliten ein bisschen die Angst zu nehmen und ihnen zu zeigen, wie sie mit dem Problem der Sünde fertig werden können und wie dein Plan der Erlösung sie immer näher, noch näher zu dir bringt. Und wir möchten genau dasselbe erleben, denn wir sind genauso zu Königen und Priestern berufen wie damals die Israeliten. Und auch wir möchten deine Gebote halten, nicht um dadurch dich irgendwie umzustimmen, sondern aus Liebe und tiefer Dankbarkeit zu dir. Und wir bitten dich, dass du uns darin segnest und dass du deine Verheißung wahrmachst, dass du es bist, der in uns das Halten deiner Gebote bewirkt. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Bevor die Moderation kommt, wenn es heute irgendjemandem aufgefallen ist, dass da ein Gebot gefehlt hat, der sei zu morgen Abend ganz herzlich eingeladen.